die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels. Da schreiben Tag und Nacht. Sie sahen Zeichen der Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regieren und schienen Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da war aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach: Es rinne das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, ein jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da war aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über das Gewürm, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Siehe da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag.
Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte vom Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
Thank you.
Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können.
Zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der Jüngere war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
Auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Thank you. den Sonntag legt er die Blumen aufs Grab. Wünscht ihr uns schön sonnigen Tag, denn solange sie sich in ihm noch bewegt, weißt du, dass sie lebt.
Ihr Lieben, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Und dann kommt dieses Video. Jeden Sonntag legt er ihr Blumen aufs Grab und er wünscht ihr einen sonnigen Tag. Was ist denn jetzt los? Blumen ans Grab? Ist das jetzt die Osterfreude, die du heute Morgen hier feiern wolltest? Vielleicht seid ihr etwas irritiert jetzt an der Stelle und denkt, das hatte ich mir ein bisschen fröhlicher vorgestellt. Ja, aber der Predigttext für heute, der zeigt eine ganz wesentliche Facette unseres menschlichen Lebens, nämlich den Tod. Aber damit eng verknüpft ist natürlich die gute Nachricht dieses Ostermorgens, die Auferstehung und das ewige Leben, was wir heute feiern dürfen. Ich lese den Text für diesen heutigen Sonntag. Er steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Was wird mit den Christen, die vor Jesu Wiederkunft sterben? Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir für alle Zeit immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ja, ist jetzt alles klar, denke ich. Paulus hat das genau beschrieben, was passieren wird. Und so kann man als erstes auch diesen Bibeltext verstehen, der über diesen heutigen Sonntag steht. Der Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki antwortet ganz konkret auf die Frage und die Situation in dieser Gemeinde. Einer der Hauptunterschiede zwischen den Christen heute und den damaligen Christen zu Lebzeiten des Paulus ist, dass wir heute nicht mehr unbedingt in der Erwartung leben, dass Jesus jetzt wiederkommt. Also, wir wissen ja nicht, wann das sein wird. Es kann jederzeit sein, aber wir leben nicht so. Wir planen eigentlich eher den Sommerurlaub, das nächste Weihnachtsfest. Wir überlegen, was machen wir mit der Familie, Geburtstage, was steht an. Aber ich denke, die meisten von uns leben nicht so und sind wirklich bereit zu denken, gleich könnte es soweit sein und Jesus kommt zurück. Das war bei den Christen damals deutlich anders. Heute, rund 2000 Jahre nach Jesus' Auferstehung und Himmelfahrt, ist es unser Alltag, der uns den Takt vorgibt. Die Christen damals gingen aber fest davon aus, dass Jesus sehr bald zurückkommen würde. Und sie gingen davon aus, dass sie sehr bald das erleben würden, dass sie gemeinsam mit ihm in das ewige Leben eingehen. So steht zum Beispiel im Lukas-Evangelium, dass Jesus selbst sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und Jesus selbst sprach auch von der Auferstehung der Toten. Das war also alles nicht so fern für die Menschen. Aber dennoch, es ist nichts passiert zu ihren Lebzeiten. Im Gegenteil, als zu der Zeit, als Paulus den Brief schrieb, da war die Situation so in den Gemeinden, dass schon erste Menschen verstorben waren. Und in den Gemeinden gab es nicht Bibeln, wie wir sie heute haben, wo wir mal nachlesen könnten. Was hat er eigentlich gesagt? Es gab auch nicht die Tradition der Bibelauslegung, wie wir sie vielleicht kennen, dass man regelmäßig Gottesdienste feiert und viel Zugang hat zu Informationen. Daher schrieb Paulus diesen Brief. Denn in den Gemeinden hatte sich Unsicherheit ausgebreitet. Wie war das denn jetzt? Menschen sind bereits verstorben. Wie ist das denn jetzt mit dem ewigen Leben? Die sind ja nicht alle auferstanden. Das haben sie nicht erlebt. Die ersehnte Erlösung, würde es das überhaupt geben für die Verstorbenen? Ja, und da schreibt Paulus diesen Brief und da kann man konkret nachlesen, es gibt diese Hoffnung und es gibt die Auferstehung, auch für diejenigen, die bereits verstorben sind. Für Paulus und wahrscheinlich auch für die Gemeinde Thessaloniki war damit mit dem Vorlesen dieses Textes diese Frage geklärt und musste nicht weiter besprochen werden. Aber für uns? Was heißt das für uns? In den letzten Wochen sind mir selber drei Fragen begegnet in Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen. Und als ich diesen Text gelesen habe, sind mir so nach und nach diese Situationen wieder eingefallen und die möchte ich mit euch teilen. Fragen, die mir gestellt wurden oder die mir in Gesprächen begegnet sind. Die erste Frage war, darf man als Christin bei einer Beerdigung überhaupt traurig sein? Ja, ich denke schon. Und wir haben gehört, in der Lesung vorhin, Maria stand am Grab von Jesus und weinte. Und auch Jesus hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben war. Aber dennoch gibt es Situationen auf Beerdigungen, dass jemand zu einem kommt und sagt, sag mal, du als Christin, du darfst doch gar nicht auf einer Beerdigung weinen. Oder stimmt das gar nicht mit deinem Glauben? Ich denke ja, man darf, man muss und man soll auch auf Beerdigungen weinen. Denn der Mensch fehlt. Das Leben wird durch den Tod auf den Kopf gestellt. Das ist einfach eine unfassbare Veränderung, die traurig macht. Wir sind für den Verstorbenen traurig oder für seine engsten Angehörigen. Natürlich sind wir auch für uns selbst traurig. Wir sind verzweifelt und wir wissen angesichts des Todes nicht, wie es weitergehen kann. Und andererseits, warum diese Frage? Warum diese Frage? Darf man als Christ bei einer Beerdigung weinen? In der Frage steckt auch schon die Antwort drin. Weil wir natürlich viel Trost und Kraft in unserem Glauben finden können. Wir finden sogar manchmal die Kraft, andere zu begleiten. Weil wir auf Jesus schauen. Weil wir darauf gucken dürfen, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und weil er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ihr kommt durch zum Vater, durch mich. Und vielleicht hilft es uns auch, wenn wir uns heute am Ostersonntag an Karfreitag erinnern und an den Schmerz, den er für uns getragen hat. Denn dieser Schmerz macht unser Mitgefühl auch aus. Und Paulus schreibt, damit ihr nicht um sie trauert, wie Menschen, die ohne Hoffnung sind. Also auch er sieht, ja, wir trauern. Aber ein Unterschied kann sein, dass wir Hoffnung haben. Aus der Auferstehung der Osternacht wächst diese Hoffnung tief in unserem Innern. Und die kann uns verändern. In traurigen Situationen. Vielleicht nicht schlagartig und auch nicht in diesem Moment, wenn das ganz stark und akut ist. Aber diese Hoffnung, die kann uns beständig verändern. Wir dürfen traurig sein, aber auch über diese Traurigkeit ein Stück hinausschauen. Die zweite Frage, ich glaube, das ist auch eine ganz entscheidende Frage, die vielleicht doch manchen von uns begegnet ist. Kommt man als ungetauftes Kind in den Himmel? Das war eine Situation, ja, wo jemand beschrieben hat, wie ihr das begegnet ist. Und als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, ja, wenn ich das als Kind hören würde, du kommst nicht in den Himmel, du bist nicht getauft. Puh, das sind Schmerzen, die können ganz schön tief sitzen. Gottes Wesen ist pure Liebe. Und diese Frage kann ich für mich nur aus diesem Gottesbild beantworten. Denn über diese Frage, ja, hat man theologische Auseinandersetzungen geführt und man kann auch Auseinandersetzungen darüber führen, aber ich glaube, man kann keine Auseinandersetzung darüber führen, dass Gottes Wesen Liebe ist und dass Jesus auch aus Liebe Kinder angenommen hat, die Erwachsene wegschicken wollten. Jesus ist die Liebe in Person. Sein Herz ist weit, nicht nur für Kinder, sondern auch für alle anderen, die ausgegrenzt sind. Er heilt Kranke. Er geht auf Sünder zu. Es würde seiner Art so ganz und gar nicht entsprechen, wenn der Himmel verschlossen wäre. Der Himmel ist offen. Und wir dürfen aufgrund dieser Offenheit durch seine Liebe darauf vertrauen, dass seine Arme für alle Menschen weit geöffnet sind. Und schließlich, ist Zweifeln erlaubt? Das ist auch eine Frage, die ganz, ganz eng mit dem Geschehen des Ostermorgens verknüpft ist. Ja, heute Morgen seid ihr hier. Ihr seid aufgestanden, so früh. Ihr seid mit uns hier ins Dunkel gegangen und habt gewartet, dass das Licht ins Dunkel kommt. Die Auferstehung hat den Weg für dich ins ewige Leben freigemacht. Echt jetzt? Glaubst du das wirklich? Glaubst du das tief in deinem Innern, dass Jesus auferstanden ist? Bist du kein moderner Mensch? Interessant ist nämlich in diesem Zusammenhang eine Umfrage, die ist schon von 2017, aber ich finde, das ist ja noch relativ aktuell. natürlich beauftragt von der Bild-Zeitung. Es wurden 2030 Deutsche repräsentativ befragt. Jetzt kommt's. An die frohe Botschaft der christlichen Kirchen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, glaubt immerhin jeder dritte Deutsche. 35,3%. 30% etwa lehnen diese Aussage ab. Und der Rest? Weiß es nicht. Macht keine Angaben. Aber in dieser Stichprobe waren natürlich auch gläubige Menschen. Und da wollen wir doch mal gucken, wie es da ist. Katholiken. Wie viel Prozent der Katholiken glauben an die Auferstehung? Wie viel Prozent der evangelisch-landeskirchlichen Christen? Und wie viel Prozent der evangelisch-freikirchlichen Christen? Also ich war ja wieder naiv. Ich habe gedacht, die haben in Heckinghausen gefragt. Nein. Nur jede zweite Katholik glaubt tatsächlich, dass Jesus Christus auferstanden ist. 52,5%. Bei den evangelisch-landeskirchlichen Christen 48%. Klar, das ist mehr als in der Gesamtbevölkerung. Und unter den evangelisch-freikirchlichen Christen sind es immerhin 59,3%. Ich war gefühlt eher so über 80%, habe ich gedacht. Muss es doch sein. Also ich konnte das nicht glauben. Ich hätte vermutet, der Anteil sei bei allen Gläubigen deutlich höher, weil ich finde, diese Nachricht hat so viel Gutes. Sie kann so viel verändern im Leben eines Menschen. Ich kann das gar nicht glauben, dass so wenige Menschen das für sich annehmen können. Aber es ist nachzuvollziehen, denn der Zweifel war auch von Beginn an da. Denken wir an Thomas, der nicht glauben konnte, dass Jesus vor ihm steht. Denken wir an Maria, was wir vorhin gehört haben. Ja, sie erkennt Jesus nicht sofort. Sie kann das auch nicht glauben. Sie weint und sie denkt, es ist bestimmt der Gärtner, der die Leiche weggenommen hat. Zweifel gibt es von Beginn an. Auch die Emmaus-Jünger, die ein Stück mit Jesus gegangen sind, die haben es nicht gecheckt. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, wie Jesus gesagt hat. Zweifeln ist nichts Fernes. Wir können es nicht beweisen, was nach dem Tod geschieht. Wir können auch aus heutiger Sicht nicht beweisen, wie es ein moderner Mensch vielleicht bewiesen haben möchte, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Aber wir können dieses Geschehen des Ostermorgens, diese Geschichte als unsere persönliche Erfahrung versuchen zu entdecken, wie so eine aufkeimende Osterhoffnung. Wir können das annehmen und diese Saat in unserem Herz wachsen lassen. Wir dürfen uns das zurufen, wie wir es getan haben. Er ist wahrhaftig auferstanden, weil das ist, was, mit dem wir uns gegenseitig trösten können. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wissen, er hat uns zuerst geliebt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, damit unsere Sünden getilgt sind. Und dadurch ist der Weg frei ins ewige Leben. Durch Jesus gibt es nichts mehr, was uns von Gott trennt. Wir sind den Verstrickungen und den Versuchungen dieser Welt nicht länger hilflos ausgeliefert. Und wenn wir ihn zu unserem Mittelpunkt machen, auch zum Mittelpunkt unserer Zweifel, dann können wir erfahren, dass er uns verändert, dass sich auch etwas in unserem Leben verändert. Und das ist ein Geschenk, das ist nicht an Gegenleistung geknüpft. Und die stärkste Kraft für unser Leben und unsere Hoffnung kann davon ausgehen, dass er selbst gesagt hat, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir haben diese Osterhoffnung, dieses Licht unter uns verteilt in diesem Raum. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, dieses Licht auch rauszutragen aus diesem Raum, hin zu den Menschen, die ohne Hoffnung sind. Das ist unsere Aufgabe. Das ist auch unser Job. Und Paulus hat uns ja in dem Text auch noch eine andere Aufgabe gegeben. Tröstet euch gegenseitig in dieser Gewissheit, dass ihr das ewige Leben habt, dass er für euch auferstanden ist. Menschen, die merken, ja, diese Hoffnung, dieser Keim, dieser Glaube an die Auferstehung, der ist in mir gewachsen. Geht raus und sagt es anderen weiter, weil diese Welt ist so voller Menschen, die ohne Hoffnung sind. Tröstet euch gegenseitig. Das ist das, was Ostern ausmacht. Es annehmen, es wachsen lassen und weitertragen in die Welt. Wir sind geborgen in unserem Glauben an den dreieinigen Gott. Wir werden zum Vater gehen. Wir sind erlöst durch den Sohn. Und wir sind getröstet durch die Gegenwart des Heiligen Geistes unter uns. Und das sollten wir nicht nur für uns behalten. Amen.
Ich lade Sie ein, miteinander den Glauben zu bekennen. Ich würde mich freuen, wenn Sie aufstehen können. Achten Sie dabei auf die Kerzen. Und wir sprechen heute das Glaubensbekenntnis zusammen aus Nicäa. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater, geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn anbetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige, heilige und heilige Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.
Thank you.
Das Sammelergebnis aus dem letzten Gottesdienst betrug mehr als 460 Euro. Herzlichen Dank für diese Gaben. Heute sammeln wir eine Kollekte am Ausgang oder konkreter gesagt an beiden Ausgängen, sowohl an diesen als auch an dem Direktausgang zum Café Johannes. Wir sammeln für Brot für die Welt, Hunger nach Gerechtigkeit. Seit 60 Jahren engagiert sich das weltweit tätige Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland Brot für die Welt, für mehr Gerechtigkeit. Immer in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen Partnerorganisationen. So zum Beispiel in Sierra Leone. Hier unterstützt Brot für die Welt die Arbeit von SIGA. SIGA, das ist eine kleine Graswurzelorganisation. Die Mitglieder von SIGA suchen selbst nach Lösungen für Probleme in ihrem Land. Ihr Ziel ist es, die Lebensbedingungen armer und benachteiligter Menschen zu verbessern. Ein Schwerpunkt der Arbeit von SIGA liegt dabei auf der Bildung. Hunderten Kinder und Jugendlichen wird dank der Unterstützung von Brot für die Welt eine Schul- oder Berufsausbildung ermöglicht. Im Anschluss an diesen ganz besonderen Ostermorgen-Gottesdienst gibt es natürlich auch ein ganz besonderes Osterfrühstück. Sie, ihr seid alle herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst mit ins Café Johannes zu kommen. Dort gibt es bereits gedeckte Plätze für uns. Gedeckte Plätze im Café-Bereich und auch im Seniorengruppenraum. Das Frühstück ist kostenlos. Ein Gefäß für freiwillige Spenden steht wie immer an der Theke. Wenn Sie dann genug gefrühstückt haben und denken, na, irgendwie ist noch Platz in mir, dann herzliche Einladung. Es gibt einen zweiten Ostergottesdienst an gleicher Stelle um 10.30 Uhr. Predigen wird Wilfried von Bau. Morgen am Ostermontag, 22. April, gibt es um 17 Uhr in der Gemarker Kirche einen Abendgottesdienst mit Pfarrerin Köster Schneider und der Praise Band Amasing. Nächsten Sonntag, 28. April, haben wir wieder ganz normal 10.30 Uhr Gottesdienst hier im PGH. Predigen wird Bettina Beutel. Und jetzt noch zwei Sachen, die ein bisschen weiter weg sind. In der Woche nach dem Gottesdienst, den ich gerade angekündigt habe, also vom 29. April bis 3. Mai, gibt es die jährliche Betelsammlung, wie immer, in dieser Gemeinde. Und am 5. Mai, und das sage ich deshalb heute, gibt es wieder einen besonderen Gottesdienst. Der ist deshalb besonders, weil er verbunden ist mit einer Gemeindeversammlung. Also planen Sie am 5. Mai etwas mehr Zeit ein für Gottesdienst und Gemeindeversammlung. Die Agenda, die wir haben, hängt draußen an der Pinnwand. Lassen Sie uns zusammen fürbitten.
Vater im Himmel, wir danken dir für das, was du für uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, am Kreuz getan hast. Jesus, du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hast den Tod besiegt. Du lebst. Und durch dich dürfen wir leben. Als deine Kinder haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens. Heiliger Geist, stärke in uns die Fähigkeit, füreinander da zu sein und uns gegenseitig mit der Gewissheit zu trösten, dass du der Weg und die Wahrheit für unser Leben bist. Jesus, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für Menschen, die einen beruflichen Neuanfang brauchen, für alle, die lange arbeitslos sind oder die unter schlimmen Arbeitsbedingungen leiden, für alle, die sich nicht wertgeschätzt fühlen. Jesus, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für Kinder, denen es am nötigsten fehlt, die sich alleingelassen fühlen und die dringend menschliche Zuwendung und liebevolle Unterstützung brauchen. Jesus, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für deine Schöpfung. hilft, dass wir es nicht hinnehmen, dass alles immer schlimmer wird und der Klimawandel und die Vermüllung der Meere sich rasant fortschreitet und ausbreitet. Wir brauchen deine Unterstützung und deine Kraft, um das zu verändern. Jesus, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für Menschen, die an Körper, Geist oder Seele erkrankt sind und die sich nach Heilung sehnen. Jesus, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für Menschen, die andere Menschen verloren haben und die in ihrer Trauer verloren sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll nach dem Verlust. Jesus, wir bitten dich um die Kraft deiner Auferstehung für Menschen, die Gewalt erleiden und die Missbrauch und Ausbeutung ausgesetzt sind. Jesus, in der Stille bitten wir dich um deine Kraft der Auferstehung für uns selbst. Schenk uns deine Kraft der Auferstehung an den Stellen, in denen es dunkel ist in unserem Leben. Herr, mach du uns zu Menschen, die die Osterhoffnung in die Welt tragen können. Zeig uns, wie wir die Kraft deiner Auferstehung in uns wirksam werden lassen können. Zeig uns, was wir konkret in deinem Namen tun können. Denn so beten wir zu dir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.